ruhig hier ist. Die Konzentration steigt, das ist sehr gut. Ja, ich habe euch ein interessantes Thema mitgebracht. Und zwar ist es ein Thema, worüber ich bis vor einigen Jahren noch ganz, ganz wenig gehört hatte. Ganz wenig. Obwohl das in der Bibel sehr stark verankert ist. Ich las in den Sprüchen und hatte so eine Gewohnheit, jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Dann kommt man einmal im Monat gut durch. Und dann irgendwann fiel mir ein Begriff auf. Ich dachte, das ist doch komisch, der kommt immer wieder vor. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, was dann in den Sprüchen immer wieder vorkommt. Und das war der Begriff, die Furcht des Herrn. Da habe ich gedacht, merkwürdig. Furcht, ja, da hört eigentlich nie jemand gern was drüber, aber Furcht des Herrn, was soll das bedeuten? Keiner hat gerne Furcht, keiner hat gerne Angst. Und dann habe ich diesem Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt und habe gesagt, ich muss darüber mehr wissen. Und habe dann Google benutzt und habe dann so reingeschrieben, Furcht des Herrn bei Google. Und boah, 300 Mal in der Bibel, Furcht des Herrn. Das darf ja gar nicht wahr sein. Da habe ich reingeschrieben, Gnade Gottes, 200 Mal. Na, was, wie bitte? Gnade ist uns so wichtig und da wird ständig drüber gepredigt, was auch richtig ist. Und über Furcht des Herrn höre ich fast nie was in der Gemeinde und habe auch selber nie drüber nachgedacht. Das darf doch gar nicht wahr sein. Und dann wurde ich immer neugieriger, immer wissensdurstiger und dann, jetzt werde ich nochmal ein bisschen weiter studieren. Und da habe ich ganz, ganz viel gelesen über dieses Thema und habe zuerst einmal festgestellt, die Furcht des Herrn hat nichts mit Angst zu tun, hat auch gar nichts mit Furcht zu tun. Wir haben dieses gute Wort im Deutschen, ist im Englischen nicht so, Ehrfurcht. Und ich glaube, die Betonung ist in erster Linie auf Ehre, Gott ehren. Und Furcht, das ist eigentlich nur mehr so ein starker Respekt, ein Ausdruck, dass ich Gott wirklich über alles ehre, dass er wirklich ja, derjenige ist, der mein Leben in der Hand hält. Und dann habe ich weitergelesen und war eigentlich fasziniert, wie auch nicht nur mir, sondern wie auch Menschen in der Bibel dieses Thema wichtig waren. Aber ich möchte einmal einsteigen mit einer Erklärung, die ich im Internet auch gesucht habe. Internet ist natürlich für vieles gut, manches Mal auch nicht für vieles gut. Da habe ich Folgendes gelesen. Die Furcht des Herrn ist ein Bewusstsein, dass du in der Gegenwart des heiligen, gerechten und allmächtigen Gottes bist. Die Furcht des Herrn ist Ehrfurcht vor Gott, und die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern. Und ich fand, das ist eine tolle Erklärung. Ehrfurcht vor Gott und die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern. Wenn ich mein Leben über die letzten, wenn das 65 Jahre zurück verfolge, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich manches Mal keine Scheu hatte, in irgendeine Sünde reinzutappen. Und dass ich nicht diese Ehrfurcht hatte. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser Ehrfurcht leben und ja, wirklich leben lernen. Ich starte einmal mit einem Bibelvers aus Prediger 12, Vers 13. Da steht Folgendes. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Was meint ihr wohl, was jetzt kommt? Was ist die Hauptsumme aller Lehre? Jetzt grummelt das überall in den Köpfen, okay. Hier steht wörtlich, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für jeden Menschen. Also nicht nur für mich oder für meine Frau oder für meinen Nachbarn, es heißt hier wörtlich, es gilt für jeden Menschen. Jeder Mensch auf dieser Welt soll Gott fürchten, das ist Gottes Wunsch, sein Ziel. Interessanterweise steht hier, dass die Hauptsumme aller Lehre, fürchte Gott, halte die Gebote. Gebote kennen wir ja, liebe Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem Verstand und liebe den Nächsten wie dich selbst. Also eigentlich ein Dreiklang in dieser Hauptsumme, ehre Gott, also fürchte Gott, liebe Gott und liebe den Menschen, diese drei Dinge. Das ist die Hauptsumme aller Lehre in der ganzen Heiligen Schrift. Und ich lese ab und zu auch mal in dieser Elberfelder Übersetzung, weil die sehr genau aus dem Griechischen auch übersetzt hat, auch aus einem Alten Testament, aus dem Hebräischen. Und da steht Folgendes über diesen Vers geschrieben. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das ist für den ganzen Menschen. Und da war ich irgendwie begeistert, weil ich bin Fußballfan und ich liebe Endergebnisse. Ich liebe keine Halbzeitergebnisse, die sind oft sehr, ja, also nicht zielbringend. Und hier heißt das Endergebnis des Ganzen ist, fürchte Gott. Das Endergebnis, der HSV hat leider nur 0-0 gespielt. Das ist kein gutes Endergebnis. Wir hätten gerne den Sieg gehabt. Und die Bayern-Fans unter euch, die können sich freuen, Bayern hat gewonnen. Endergebnis, 3-2 gegen St. Pauli. Das Endergebnis ist in Steine gemeißelt. Für alle, für die gesamte Geschichte ist Endergebnis entscheidend. Nur das Endergebnis zählt. Und Gott drückt sich hier so klar und deutlich aus, das Endergebnis aller Lehre, das alles Entscheidende aller Lehre, die Hauptsumme aller Lehre ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und darunter muss alles andere kommen. Die ganzen Lehren, die wir in den Gemeinden haben, die müssen unter diesem Dreiklang kommen. Und nur dann gibt es eine ausgewogene Lehre für die Gemeinde. Warum glaube ich, dass dieses Thema so wichtig ist? Erstens, weil die Bibel sich so klar und deutlich ausdrückt. Aber zweitens glaube ich auch, weil es Jesus selber wichtig ist, dieses Thema publik zu machen. Ich lese uns einmal aus Jesaja 11, die Verse 2 bis 3. Da wird eine Prophezeiung über Jesus gegeben. Und da heißt es wörtlich, Jesaja 11, Vers 2, auf ihm, mit ihm ist ja Jesus gemeint, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis. Und bis dahin habe ich es eigentlich gekannt, diesen Vers. Dann heißt es aber noch weiter, und der Furcht des Herrn. Das war mir gar nicht bewusst, dass auf Jesus auch die Furcht des Herrn ruht. So gut, so gut. Der nächste Vers hat mich aber dann noch mehr überrascht. Vers 3 heißt es dann wörtlich, und er, wiederum mit er ist Jesus gemeint, Jesus wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Und da bin ich zum Nachdenken, wo ich sage, wow, wenn das Wohlgefallen für Jesus ist, wenn das sein Ziel ist, Gott zu fürchten. In einer englischen Übersetzung heißt es, er wird die Furcht des Herrn schnell erlernen. Aber es ist Jesus Wohlgefallen, die Furcht des Herrn auszuüben. Und alles das, was Jesus gefällt, das sollte mir als Christ natürlich auch gefallen. Wir sagen so oft, Jesus ist uns wichtig. Aber ist uns das auch wichtig, was ihm wohlgefällig ist? Oder haben wir so unsere eigenen Vorstellungen und Pläne über Jesus und das, was wir tun sollten? Hiob 2, Vers 3, finden wir eine ganz interessante Geschichte. Satan und Gott im Himmel, sie reden über Hiob. Und da heißt es, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Was sagt Gott denn weiter über Hiob? Gott erzählt dem Satan, was Hiob für ein Mensch ist. Und er sagt, Hiob ist ein Mensch, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Dann habe ich gedacht, boah, wieso sagt Gott nicht, Hiob ist ein toller Familienvater? Hiob ist ein toller Farmer, hat wahrscheinlich seine große Herde Schafe gehabt und Kühe und keine Ahnung, was alles. Hiob ist ein fleißiger Mann, ist ein ehrlicher Mensch. Gott sagt nichts von diesen ganzen Charaktereigenschaften. Alles, was Gott sagt, ist, ein Mann, der Gott fürchtet, das Böse meidet. Punkt. Dann habe ich gedacht, boah, rede ich so auch über Menschen? Und dann sage ich, oh nee, was der gesagt hat, das gefällt mir nicht. Und was der gesagt hat, ganz toll. Und wir machen nur unwahrscheinlich viele Unterschiede. Gott sagt einfach nur, ein Mensch, der Gott fürchtet, das Böse meidet. Punkt. Das ist Gottes Beurteilung über den Menschen. Ich gehe einmal ins Neue Testament hinein, sonst denkt ihr, der liest ja nur aus dem Alten Testament, der kennt das Neue ja gar nicht. Hebräer 5, Vers 7. Da steht wörtlich geschrieben, Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Und jetzt kommt es, und Jesus ist wegen seiner Gottesfurcht erhört worden. Also Jesus hat gebetet, war wirklich intensiv im Gebet, nicht nur so ein bisschen, ja, intensiv, hat geschrien, gefleht zu Gott. Und da heißt es wörtlich, er ist wegen seiner Gottesfurcht erhört worden. Und vielleicht kann es sein, ich drücke mich hier vorsichtig aus, dass wir oft Gebetshörungen nicht haben, weil wir Gebete so, ja, so larifari dahin beten. Einfach nur schnell zwischen Tür und Angel etwas beten. Aber wir sind in Gedanken schon ganz woanders. Wir sind nicht bei Gott in den Gedanken, sondern wir sind woanders. Wir haben nur was gebetet, ganz schnell, oder sich entweder so gehört, oder weil wir dachten, naja, okay, ist auch noch wichtig, aber Jesus ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Also seine Gebete. Und das hat mir gezeigt, dass Gottesfurcht auch für mein Gebetsleben eine entscheidende Bedeutung hat. Ich habe mir hier aufgeschrieben, die Furcht Gottes ist nicht etwas, mit dem ich mich unter anderem beschäftigen könnte. Es ist nicht etwas für Profis im Glauben, für Prediger, für Älteste, für Missionare. Nein, die Furcht Gottes ist für dein und für mein tägliches Leben. Und ich sage immer bewusst für unser tägliches Leben. Nicht irgendwann, wenn wir Urlaub haben, uns ein bisschen mehr mit Gott beschäftigen oder wenn wir eine Freizeit mehr vielleicht machen. Sprüche 23, 17 sagt Folgendes: Dein Herz folge nicht den Sündern, sondern dein Herz sei täglich in der Furcht des Herrn. Also Salomo drückt das schon ganz deutlich aus. Die Furcht des Herrn ist etwas, wo wir über uns täglich Gedanken machen sollten. Täglich sollten wir leben in dieser Ehrfurcht zu Gott. Und ich glaube, wenn die Bibel täglich sagt, dann meint sie auch täglich. Dann hat Salomo nicht gesagt, oh ja, ich habe gerade kein anderes Wort gefunden, also habe ich täglich geschrieben. Nee, es ist wirklich täglich. Unser Leben soll erfüllt sein, voll sein von dieser Ehrfurcht. Ich bin begeistert über Gott, ich möchte zu seiner Ehre leben. Nochmal dieser Dreiklang, fürchte Gott, liebe deinen Nächsten. Das ist die Hauptsumme der Bibel. Und das ist gut, wenn wir uns das einfach verinnerlichen. Ein zweiter Punkt, was bewirkt eigentlich diese Gottesfurcht? Was bewirkt sie? Und da habe ich etwas ganz Interessantes gefunden aus Malachi 3, Vers 16. Da steht wörtlich, so redeten die Gottesfürchtigen untereinander. Ist mir bis dato nie aufgefallen, dass Gottesfürchtige reden, aber okay. Die Gottesfürchtigen redeten untereinander und dann kommt es, dann heißt es hier wörtlich, der Herr merkte auf und hörte es und es ward vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen gedenken. Also ich stelle es mir so vor, hier sitzen so drei Männer oder Frauen und die reden gottesfürchtig und Gott sitzt hier auf der Seite und er steht auf und hört zu, wow, was reden die da Tolles. Das muss ich wirklich mal aufschreiben in ein Buch. Also Gott nimmt die Gottesfurcht so wichtig, dass hier extra ein Buch hervorgekramt wird und sie werden erwähnt. Es ist doch nicht irgendeine nebensächliche Sache, diese Gottesfurcht. Die ist ganz wichtig. Sie werden in einem Buch festgehalten. Ein Gedenkbuch, heißt es ja wörtlich, wurde geschrieben. Weil sie Gott so ehren. Und das ist Gott so wichtig. Wir singen oft tolle Lieder. Da wollen wir auch Gott mit ehren. Und das ist auch richtig so. Aber wir sollten in unserem ganzen Leben einfach Gott ehren, Ausdruck bringen. Was bewirkt die Gottesfurcht noch? Ich möchte jetzt einmal etwas praktischer werden. Andersrum auch gefragt, was ist denn die Gottesfurcht? Mit dem Wort ehren können wir schon was anfangen, aber ich glaube, wir können das auch etwas praktischer ausdrücken. Und das lesen wir in Sprüche 8, Vers 13. Da steht Folgendes. Die Furcht des Herrn ist, und das finde ich schön, jetzt wird sehr deutlich, was sie wirklich ist. Die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen. Stolz und Übermut, schlechten Wandel, ein verdrehtes Maul hasse ich. Luther, verdrehtes Maul, klar. Jeder von uns weiß eigentlich, was böse ist. Und Gott sagt so deutlich, die Furcht des Herrn ist ein Böse, ein Hassen des Bösen. Und Hiob hatte auch das Böse gehasst. Gott sagte, ein Mensch, der Gott fürchtet und das Böse hasst. Also wir alle dürfen total viel lernen im Hassen des Bösen. Man hört oft so den Satz so nebenbei, ich hasse das. Wenn irgendwas nicht gelingt, oh, ich hasse das. Aber es ist viel wichtiger, dass wir lernen, das Böse zu hassen, anstatt irgendwelche Dinge, die uns nicht gelingen. Ich habe eine Situation einmal erlebt, da war ich auf einem Schiff, morgens 10 Uhr Kaffeepause. In der Regel kommen dann die Seeleute und trinken einen kurzen Kaffee und gehen dann wieder an die Arbeit. Und ich ging in diesen sogenannten Messroom. Das war ein kleiner Raum, wo sie einfach ihren Kaffee trinken und vielleicht auch mal einen Fernseher gucken. Und dann ging ich da rein und kein Mensch war da. Dann, was mache ich jetzt? Und dann ging ich weiter, weil ich mir gesagt hatte, wenn ich in die Küche gehe, da muss ja der Koch da sein, da muss er für die Mannschaft kochen. Also der wird auf jeden Fall da sein. Und so war es auch, der war auch da. Auf dem Weg zur Küche sah ich ein riesiges Nacktposter. Kennt ihr wahrscheinlich von vielen Firmen, haben da so Nacktposter aufgehängt. Junge Frau, nackt. In dem Moment, wo ich dieses Poster sah, genau in der Sekunde, weiß ich noch wie bis heute, kam mir Sprüche 8,13 in den Sinn. Die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Also, was mache ich jetzt? Beschäftige ich mich mit einer tollen, hübschen Frau? Oder sage ich Nein zu der Versuchung, mich gedanklich mit sexuellen Dingen zu beschäftigen? Ich habe mich für das Zweite entschieden, bin sofort zurückgegangen in die Mannschaftsmesse und da kamen zwei Seeleute rein, haben gerade im Kaffeebecher den Kaffee noch umgerührt und haben mich direkt gefragt, hast du eine Bibel? Ja, ja, habe ich. Dann habe ich sie gefragt, habt ihr noch keine Bibel gehabt? Nein, die erste Bibel in unserem Leben. Die erste Bibel in ihrem Leben. Und mir wurde etwas bewusst. Hätte ich mich jetzt mit dieser Frau beschäftigt, mit dieser Versuchung, dann hätte ich diese zwei Seeleute nicht angetroffen. Und die waren so kurz nur in diesem Raum. Kaffee kurz umrühren, trinken, weg, arbeiten. Und die Ehrfurcht Gottes ist etwas so Wichtiges, Entscheidendes in unserem Leben. Also die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen. Und jeder von uns könnte sich mal Zeit nehmen, zu überlegen, was darf ich denn hassen? Wo kann ich noch mehr wachsen, Böses wirklich zu hassen? Um einfach mehr das Gute, was Gott mir aufgetragen hat, zu tun. Die Furcht des Herrn bewirkt auch ganz viel Segen. Da werde ich nachher noch etwas sagen. Jetzt einen dritten Punkt. Alle Lehre muss zur Furcht Gottes führen. Wie komme ich darauf? Paulus sagt das ganz deutlich, 1. Timotheus 6, Vers 3. Wenn jemand anders lehrt und nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus bleibt und bei der Lehre, die der Gottesfurcht gemäß ist, der ist eingebildet, weiß nichts, hat eine krankhafte Neigung zu Streitfragen und Wortgefechten. Also Paulus sagt wörtlich, wenn wir lehren, ohne die Gottesfurcht einfach zu beinhalten, dann sind wir eitel, wissen nichts, sind eingebildet, haben eine krankhafte Neigung zu Streitfragen und so weiter. Das ist Paulus Erklärung. Also die Gottesfurcht muss immer in der Lehre integriert sein. Sonst ist es keine Lehre von Gott. 1. Timotheus 6, 11 sagt Paulus, strebe aber nach der Gerechtigkeit und der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, Geduld und Sanftmut. Strebe nach. Streben ist nicht etwas, wo ich sage, okay, heute ja, morgen nein. Und nächste Woche überlege ich nochmal, ob ich da eigentlich mitleben kann mit diesem Thema. Strebe, das ist richtig was. In der Schule kennen wir ja die Streber, ja? Da wissen wir, was damit gemeint ist. Das sind intensive Lerner, die wollen wirklich das Beste. Und Paulus sagt, strebe nach der Gottesfurcht. Also mach das wirklich zu einem Thema in deinem Leben. 1. Timotheus 4, 8. Aber die Gottesfurcht ist für alle, Jetzt müsst ihr genau zuhören, auch die, die vielleicht schon anfangen zu schlafen. Für alle Lebensbereiche wichtig. Die Gottesfurcht ist für alle Lebensbereiche wichtig, sagt Paulus hier. Das konnte ich mir zuerst gar nicht so vorstellen, aber wenn Gott das sagt, dann möchte ich lernen, das zu verstehen. Für alle Lebensbereiche. Praktische wie geistliche. Und, heißt es hier weiter, weil sie die Verheißung der gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens hat. Also hier, wie auch später im Himmel, werden wir Gott fürchten. Im Himmel gibt es keine Zungenrede. Im Himmel gibt es keine Prophetie mehr. Im Himmel wird nicht mehr evangelisiert. Aber im Himmel werden wir gottesfürchtig leben. Und deswegen ist es gut, dass wir hier Gottesfurcht einüben. Gott einfach mehr Gott sein zu lassen, das Böse hassen und mehr uns nach Gott ausstrecken. Was ich auch interessant fand, ist, dass in dem Moment, wo wir gottesfürchtig leben, Gott uns auch seinen Willen uns viel mehr deutlich macht. Ich weiß, früher in der Jugend war das immer so ein Thema. Was ist Gottes Wille? Das kam immer wieder in der Jugendstunde. Und Psalm 25, 12 und 14 sagt Folgendes: Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Also Gott lässt sich so weit raus, er kommt uns so weit entgegen, dass er sagt, sein Geheimnis, Gottes Geheimnis, macht er uns bekannt, wenn wir gottesfürchtig leben. Ist das nicht toll? Was haben wir da alles für Schätze vergraben? Es gibt natürlich auch noch eine Gegenseite. Wir können uns jetzt auch entscheiden, sagen, nee, das Thema, das liegt mir nicht so, das mag ich nicht. Und nee, Sprüche 1 spricht davon, dass Menschen einfach so Larifari dahingelebt haben. Und dann sagt Gott nachher zum Ende von Sprüche 1, weil sie die Gottesfurcht gehasst haben, habe ich auch ihr Leben dahingegeben. Also eine ganz krasse Warnung. Gott möchte uns ganz stark segnen mit dieser Ehrfurcht. Er möchte, dass unsere Beziehung zu ihm tiefer und besser wird. Aber wir haben die Chance, einfach frei zu entscheiden, was will ich? Zum Schluss einige Verheißungen, einige Zusagen über dieses Thema. Da heißt es, Sprüche 14, 26, wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und seine Kinder werden auch beschämt. Sprüche 14, 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Da denke ich immer so an den Urlaub, so die Quellen, so in den Bergen. Ja. Psalm 25, 14. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Also wir haben es hier mit einem äußerst positiven Thema zu tun. Wir können keinen besseren Freund als Jesus haben. Und hier sagt er nochmal deutlich, ich bin dir Freund, wenn du mich fürchtest. Siehe, des Herrn Auge sieht auf die, die ihn fürchten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und ich könnte jetzt noch viele, viele Verse lesen. Ganz viele Zusagen. Es ist ein äußerst positives Thema. Also wenn ich am Anfang gesagt habe, Furcht, Angst, hört sich so böse, so dunkel an. Nein, es geht um Ehrfurcht, ihn zu ehren. Und das ist zutiefst positiv. Ihn die Nummer eins zu machen, das ist zutiefst positiv. Und das beinhaltet, dass wir ganz viele Verheißungen praktisch in Erfahrung gehen sehen werden. Auch übrigens für die Gemeinde ist dieses Thema wichtig. Apostelgeschichte 9,31 steht wörtlich, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa, Galiläa und Samarien und die Gemeinde baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn. Also überall kommt das Thema vor. Über 300 Mal in der Bibel. Zum Schluss möchte ich euch etwas weitergeben von Oswald Chambers, ein bekannter Mann Gottes. Er sagte einmal Folgendes: Wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes im Leben fürchten. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, musst du alles andere fürchten. Noch einmal: Wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes im Leben fürchten. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, musst du alles andere fürchten. Amen.